In Schweden wurde Mikael Niemis Populärmusik aus Vittula zum größten Bucherfolg der Nachkriegszeit. Die Geschichte um zwei Jungs aus dem schwedisch-finnischen Tornedal, die in den späten 60er Jahren den Rock'n'Roll entdecken und sich aus der Einöde der Provinz befreien, ist so unglaublich unterhaltsam, bizarr und vielschichtig, dass man gar nicht aufhören kann, der erzählerischen Fantasie des Autors zu lauschen. Oder der Stimme von Gerd Köster, die den Roman populärmusikalisch vertont.
Mikael Niemi, Populärmusik aus Vittula, gelesen von Gerd Köster. Es war Anfang der 60er Jahre, da wurde unser Viertel in Pajala asphaltiert. Ich war 5 Jahre alt und hörte das Dröhnen, als sie sich näherten. An unserem Haus vorbei kroch eine Kolonne panzerähnlicher Fahrzeuge, die den holprigen und löchrigen Kiesweg zu durchwühlen begannen. Unser Viertel wurde im Volksmund Vittulajenke genannt, was in der Übersetzung Fotzenmoor bedeutet. Der Ursprung des Namens war unklar, kam aber sicher daher, dass hier so viele Kinder geboren wurden. In vielen der Hütten gab es 5 Kinder, manchmal auch mehr, und der Name wurde zu einer Art Lobgesang der weiblichen Fruchtbarkeit. Vittulajenke oder Vittula, wie es abgekürzt wurde, war von den Mitgliedern ärmerer Familien bevölkert, die in den Hungerjahren in den 30ern aufgewachsen waren. Dank harter Arbeit und der Hochkonjunktur war man aufgestiegen und hatte Geld für ein richtiges Haus aufnehmen können. Schweden blühte, die Wirtschaft wuchs, und sogar Tornedalen wurde vom Fortschrittsrausch mitgerissen. Die Hinterlader brüllten und brummten, die Lastwagen streuten Kies, die Dampfwalzen drückten das Straßenbett unter ihren gewaltigen Stahlzylindern mit einem Gewicht zusammen, das so unfassbar war, dass ich meinen 5-jährigen Fuß drunter schieben wollte. Stattdessen warf ich große Steine vor die Walze, lief hin und suchte sie, nachdem das Fahrzeug vorbeigefahren war, aber die Steine waren verschwunden. Sie waren auf geradezu magische Weise fort. Das war gleichzeitig gruselig und faszinierend. Ich legte meine Hand auf die plattgewalzte Oberfläche. Sie fühlte sich sonderbar kalt an. Wie konnte so rauer Kies glatt wie ein Laken gebügelt werden? Ich warf eine Gabel aus der Küchenlade hin und dann meine Plastikschaufel, und auch die verschwanden spurlos. Und noch heute bin ich mir nicht sicher, ob diese Dinge wirklich dort in dem Straßenbett liegen oder ob sie sich nicht tatsächlich auf irgendeine magische Art aufgelöst haben. Zu dieser Zeit kaufte meine große Schwester ihren ersten Plattenspieler. Wenn sie noch in der Schule war, schlich ich mich in ihr Zimmer. Er stand auf ihrem Schreibtisch, ein technisches Wunderwerk aus schwarzem Plastik, ein glänzender kleiner Kasten mit einem durchsichtigen Deckel, der merkwürdige Knöpfe und Regler verbarg. Auf ein Plastikgestell, das aussah wie ein Abtropfgestell für Geschirr, hatte sie ihre einzige Single gestellt. Ich hatte ihr hoch und heilig versprochen, nicht einmal darauf zu hauchen. Jetzt ergriff ich sie mit zitternden Fingern, strich über die glänzende Hülle, auf der ein fescher Jüngling Gitarre spielte. Eine schwarze Haarlocke hing ihm in die Stirn, er lächelte und erwiderte meinen Blick. Vorsichtig, ganz vorsichtig holte ich das schwarze Vinyl heraus. Sorgsam hob ich den Deckel des Plattenspielers. Ich versuchte, mich daran zu erinnern, wie meine Schwester es getan hatte, und legte die Scheibe auf den Plattenteller, schob das große Singleloch auf den Mittelstutzen und mit einer Erwartung, die mir den Schweiß ausbrechen ließ, schaltete ich den Strom ein. Der Plattenteller zuckte und begann sich zu drehen. Es war unerträglich spannend. Ich musste den Impuls unterdrücken, einfach davonzulaufen. Mit plumpen Jungsfingern packte ich den Wurm, den schwarzen, steifen Tonabnehmer mit seinem Giftzahn, grob wie ein Zahnstocher. Dann senkte ich ihn auf das surrende Plastik hinab. Es knisterte wie Speck in der heißen Pfanne, und ich wusste, dass etwas kaputt gehen würde. Ich hatte die Scheibe kaputt gemacht, man würde sie nie wieder spielen können. Ba-bam, dum, dum. Ba-bam, dum, dum. Nein, da kam es. Kräftige Akkorde und dann Elvis' fiebrige Stimme. Ich blieb wie versteinert stehen, vergaß zu schlucken, merkte nicht, dass es von der Unterlippe tropfte. Ich fühlte mich butterweich. Alles drehte sich mir im Kopf. Ich vergaß sogar zu atmen. Das war die Zukunft. So klang sie. Musik, die dem Stampfen der Straßenbaufahrzeuge ähnelte. Ein Gerassel, das kein Ende nahm. Ein Lärm, der auf den purpurroten Sonnenuntergang am Horizont verwies. Ich beugte mich vor und schaute aus dem Fenster. Draußen auf der Straße rückte ein Lastwagen vor und ich sah, dass sie mit dem endgültigen Belag anfingen. Aber das war kein schwarzer, lederglänzender Asphalt, den sie da auskippten, sondern Ölschotter. Staubgrauer, holpriger, hässlicher, verdammter Ölschotter. Auf dem sollten wir Dummköpfe in die Zukunft radeln.